Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Anlegerspezials. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir einmal im Monat mit wechselnden Experten aus der Kapitalanlage über die Finanz- und Kapitalmärkte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Heute haben wir unsere beiden Portfolio-Manager Leonhard Keller und Oliver Scharping aus dem Merger-Arbitrage-Bereich bei Berenberg zu Gast. Mit ihnen sprechen wir über ein vergessenes Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Warren Buffett, das selbst erfahrenen Anlegern oft nicht bekannt ist. Das verknüpfen wir mit einem aktuellen Beispiel, das uns der Lieferservice Just Eat Takeaway bietet. Oliver, Leonhard, herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo Klaus.
Hallo Klaus.
Steigen wir gleich ein. Warren Buffett haben wir eben schon erwähnt, der feiert am 30. August seinen 95. Geburtstag. Was macht ihn aus eurer Sicht so spannend?
Ja, Klaus, Buffett gilt als König des Value Investing. Viel weniger bekannt ist aber, einen großen Teil seiner frühen Erfolge erzielte er mit Investitionen in öffentliche Übernahmen, also dem, was wir heute Merger Arbitrage nennen. Damals sprach er noch von Workouts, ein Begriff, der sich dann geändert hat. Oliver, kannst du den Hörern einmal erklären, was genau dahinter steckt?
Ja, sehr gerne. Also es ist so, die Warren Buffett-Mythologie, der Mythos um das Orakel, der fokussiert sich immer sehr gerne auf Berkshire Hathaway ab den, würde ich sagen, 70er Jahren. Was viele vergessen ist, dass seine eigentlich spektakulärsten Renditen eher in den 50ern und 60er Jahren mit der Buffett-Partnership geschahen. Und genau dort war Merger Arbitrage ja quasi seine Geheimwaffe.
Alles klar, da war konkret. Wie hat Buffett damals mit Workouts, also öffentlichen Übernahmen, Geld verdient?
Ja, es ist so, Buffett nannte den damaligen Ansatz so, weil das Vorgehen sprichwörtlich ausgearbeitet werden musste. Das war sehr systematisch, sehr mathematisch, fast, ja, man kann schon sagen, mechanisch. Auf jeden Fall mit einem wirklich strikten Prozess hinterlegt. Und es war einer seiner Lehrmeister, Ben Graham, das ist ja einer der Value-Götter auch, der hatte diese Strategie schon vor Buffett eigentlich entwickelt, zumindest in den Grundzügen. Und Buffett, der war es dann, der die perfektioniert hat.
Und wie funktioniert die Strategie in der Praxis?
Ja, stellen wir uns vor, ein Unternehmen, das wird für, sagen wir, 50 Euro je Aktie übernommen. Also ein Übernahmeangebot kommt rein, öffentliches Übernahmeangebot. Und die Aktie handelt danach nur bei, sagen wir, 48 Euro. Diese dann verbleibende 2 Euro Differenz, das ist quasi der Gewinn, der Spread, wenn der Deal durchgeht. Den kann man als Arbitrageur vereinnahmen.
Das klingt zuerst einmal simpel, aber wo ist der Haken?
Ja, der Haken ist das Deal-Risiko. Es ist so, nicht jede, das ist vielleicht nicht überraschend, nicht jede angekündigte Übernahme, die wird am Ende auch erfolgreich abgeschlossen. Jetzt war es so, Buffett, der schätzte, dass etwas über 90% aller Deals erfolgreich sind, der eine oder andere aber dann doch nicht durchgeht. Das kann dann durchaus, je nach Positionierung und wie viel man investiert hat, teuer werden. Und genau aus diesem Grund hat Buffett dann ein relativ rigoroses System entwickelt. Er hat zunächst einmal diversifiziert, nicht über einen, nicht über zwei, sondern mindestens mal über ein Dutzend Deals gleichzeitig die meiste Zeit, hat Regulatorik sehr genau analysiert, sich mögliche Kartellrechtsprobleme angeschaut, also ob durch eine Übernahme, ob durch eine Fusion zum Beispiel ein neues Monopol entsteht und auch Sachen wie die Finanzierungsrisiken. Das hat er sich ganz genau im Detail angeschaut, wenn man so will, die klassischen Dealbreaker eigentlich einmal durchdekliniert.
Sehr interessant. Hast du da aber vielleicht noch ein historisches Beispiel für uns?
Ja, wir können uns zum Beispiel in die 60er Jahre gehen, da gab es Texas National Petroleum, das war so ein richtig klassischer Buffett-Workout. Er hat damals als Arbitrageur die Aktie knapp unter dem Übernahmepreis gekauft. Die Risiken, die waren sehr überschaubar, die Rendite annualisiert, jedoch zweistellig, also ziemlich attraktiv. Das war an sich eigentlich ein sehr mechanischer Deal mit einem klar definierten Zeitraum und einer sehr gut vorhersehbaren Rendite.
Und wie groß war der Teil von Merger-Arbitrage in seinem Portfolio?
Ja, hier wird es interessant. Zeitweise hatte Buffett bis zu 40%, manchmal sogar einen Ticken mehr, seines Kapitals in solchen Situationen in Merger-Arbitrage investiert. Das lässt sich schwarz auf weiß in seinen Aktionärsbriefen nachlesen. Das Ganze war also nicht irgendwie ein Nebenerwerb oder eine kleine Zusatzstrategie, sondern man kann schon sagen, das war eine seiner Kernstrategien, Kernstrategie der Buffett-Partnership. Und ja, ich würde mal sagen, sie hat nicht so schlecht funktioniert.
Da stelle ich mir jetzt die Frage, warum hat er dann mit Merger Arbitrage aufgehört, obwohl die Strategie so profitabel für ihn und seine Investoren war?
Ja, so ganz hat er damit eigentlich wirklich nie aufgehört. Sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway, das war auch zuletzt noch bei Activision Blizzard aktiv. Kennt man vielleicht, Videospielhersteller, der wurde vor kurzem durch Microsoft gekauft. Call of Duty war quasi das Kernspiel dieses Herstellers. Muss auch sagen, das Investment war wahrscheinlich eher durch seine etwas jüngeren Portfolio-Manager Todd und Ted getrieben. Aber es gibt schon zwei Gründe. Also Berkshire Hathaway wurde natürlich schlichtweg über die Jahre viel zu groß, um hier im großen Stil im Merger-Arbitrage-Bereich aktiv zu bleiben. Verwaltet ja mittlerweile mehr als $1 Billion an Assets. Da findet man keine Deals, die groß genug sind. Zweitens haben sich auch die Märkte geändert. Heute gibt es viel mehr professionelle Fonds, die sowas hauptberuflich machen, die quasi nur in Merger-Arbitrage agieren. Die Spreads sind auch ein bisschen enger geworden, das muss man auch sagen. Heute gibt es keine 30-40% mehr PA, ohne großes Risiko zu holen. Also da muss man sich mit ein bisschen weniger Rendite bescheiden zufrieden geben.
Wie genau sieht es denn heute aus? Gibt es diese Chancen grundsätzlich für Anleger immer noch?
Ja, absolut. Die gibt es 100% noch. Hier kommen wir auch eigentlich gleich dann der Lieferservice, der Essenslieferant ins Spiel, den Klaus ja eingangs schon angesprochen hat. Können wir uns ja mal Just Eat Takeaway anschauen als Beispiel.
Ja, wie kam es zu dem Übernahmeangebot bei Just Eat Takeaway? Was war der Grund?
Wie gesagt, das ist ein Essenslieferant, da bestellt man über die App oder über die Homepage. Ist ja ein sehr hart umkämpfter Markt und Just Eat, die haben auch jahrelang mit Verlusten gekämpft. Das muss man sehen. Im Februar war es dann so, da kam dann endlich quasi die Erlösung, ein Übernahmeangebot kam rein von Prosus, das ist die südafrikanische Tech-Holding. Die boten etwas über 20 Euro je Aktie. Die Aktie selbst von Just Eat, die handelte davor so bei 12, sprang dann an Richtung 19 Euro. Also hier klassisch quasi von den 19 auf die 20 ein Spread zu holen, wenn man so will, Merger-Arbitrage-Lehrbuchmaterial.
Okay, rund 1 Euro Spread. Was sind dann die Risiken, warum es diesen Spread gibt?
Nun, zu dem Zeitpunkt brauchte Prosus dann noch Kartellrechtsgenehmigungen. Auch die Aktionärszustimmung war noch ausstehend. Die Finanzierung, die war auch noch nicht hundertprozentig eingetütet. Der Deal, der sollte immer Ende dieses Jahres, Ende 2025 abgeschlossen werden. Aber es war so über weite Teile des Sommers, gab es durchaus noch Faktoren, die auch schiefgehen konnten, zumindest in der Theorie.
Dann setzen wir einfach mal Buffetts Brille auf. Wie hätte er diesen Deal eingeschätzt?
Ja, in typischer Buffett-Manier, relativ nüchtern, unaufgeregt. Seine erste Frage, das hat er auch öfters in der Vergangenheit so gesagt, wäre gewesen, ist der Käufer seriös? Also Prosus, die Tech-Holding, die haben bereits 20% an Delivery Hero, besitzen auch Anteile an einem anderen Lieferdienst in China. Ich glaube, die verstehen das Essensliefergeschäft damit ganz gut, haben auch sicher mal die finanziellen Mittel. Also da kann man einen Haken dran machen. Die zweite Buffett-Frage, die wäre dann gewesen, macht der Deal strategisch Sinn? Hier hat er sich angeguckt, dass Just Eat schon in England sehr dominant ist, in Deutschland und Niederlande auch stark, aber wir wollen quasi auch in den anderen europäischen Märkten wirklich wachsen und so einen richtigen europäischen Champion schaffen. Also ich glaube, auch hier könnte man dann einen Haken dran setzen. Die dritte Frage, die wäre dann Regulatorik, Kartellrecht. Hier wird es ein bisschen spannender, weil Prosus, wie gesagt, da schon Beteiligungen hat. Die geografischen Überschneidungen, die sind allerdings minimal. Und es ist auch so, dass Prosus seinen bestehenden Anteil an Delivery Hero teilweise abverkaufen wird, da das nur eine Finanzbeteiligung für Prosus ist.
Verstanden, das klingt nach einem soliden Deal. Und wie hoch war dann die Rendite?
Ja, über weite Teile des Sommers, da ließen sich 5-6% Gewinn machen über ein Investment in die Just Eat-Aktie. Das über wenige Monate hinweg. Heißt also, wenn man das Geld dann reinvestiert, was ja Arbitrageure immer machen, sind das zweistellige Renditen. Also sehr attraktiv, vor allem für so ein risikoarmes Investment, das quasi überhaupt nichts mit dem breiten Aktienmarkt oder mit dem Anleihenmarkt zu tun hat, sich hier komplett losgelöst entwickelt.
Ja, sehr attraktiv, aber auch sehr spezifisch. Können normale Anleger auch so investieren?
Ja, ist immer ein bisschen schwierig für Privatanleger. Das Einzelrisiko, wenn man jetzt nur ein so ein Investment macht, ist natürlich immer recht hoch und auch die Analyse ist doch recht zeitaufwendig. Wir haben das jetzt hier ein bisschen einfach dargestellt. Ja, man muss schon ganz genau wissen, worauf man guckt. Es gibt jedoch spezialisierte Merger-Arbitrage-Fonds, die sind dann diversifizierter unterwegs, können sich nicht nur ein, zwei, sondern 30, 40, 50 Deals gleichzeitig angucken und diese managen. Das ist natürlich dann ein bisschen diversifizierter.
Okay, mit Blick auf die heutigen Fonds, was unterscheidet heutiges Merger-Arbitrage-Investieren eigentlich von dem, was Buffett damals gemacht hat?
Ja, Buffett damals, der konnte sich vielleicht maximal, wenn es hinkommt, ein Dutzend Deals, wahrscheinlich eher weniger gleichzeitig anschauen. Mehr Zeit hat er faktisch nicht. Auch Berkshire war schon immer ja sehr, sehr lean aufgestellt. Die haben jetzt nicht die Riesen-Manpower gehabt. Auch so ganz ohne KI, ohne spezialisierte Broker, Expertennetzwerke, die gab es damals auch noch nicht. Das ist schon was anderes, was heutige Fonds machen, wie die das professionell machen, dann auch diversifizieren über mehrere Dutzend Deals, Zugang haben zu spezialisierten Experten, zum Beispiel für Kartellrecht, zum Beispiel für Regulatorik. Wie gesagt, hat sich definitiv weiterentwickelt und was wir heute sehen, ist schon Merger Arbitrage 2.0.
Okay, verstanden. Und was können Anleger dann heute an Rendite aus solchen Strategien erwarten?
Ja, wir haben ja hier eine sehr konservative, risikoarme Strategie. Das heißt, realistisch würde ich sagen, sind in etwa 3-5% über dem, was man im Geldmarkt verdienen kann, in Euro. Das ist sicher realistisch, heißt absolut wären das aktuell 5-7%. Das ist interessanterweise gar nicht so weit weg vom langfristigen Equity Risk Premium, also der Überrendite, die Anleger zumindest theoretisch vom Aktienmarkt erwarten können. Auch, das wissen wir, wenn man die letzten Jahre natürlich, ich sag mal, verwöhnt wurde von den Aktienmarktrenditen, die man dort so erzielen konnte.
Okay, und wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, welche Lektionen können Anleger heute noch von Buffett mitnehmen?
Ja, das wären für mich drei Lektionen. Also erstens dieses prozessorientierte Denken. Buffett, der sagt ja immer, du musst kein Insider sein, brauchst keine Glaskugel. Die meisten spannenden Situationen, die spannenden Deals, die findest du, wenn du in der Zeitung liest. Das ist auch mehr oder minder heute noch so. Eigentlich gibt es keinen wirklichen Informationsvorteil. Der Vorteil liegt in der Verarbeitung der Informationen und der Einschätzungen. So kann man dann hier doch mehr Rendite als der Markt erzielen. Der zweite Punkt ist eigentlich so ein Buffett-Klassiker, das ist das Risikomanagement durch Diversifikation, heißt niemals alles auf einen Deal, auf eine Karte setzen. Buffett sagt ja immer, don't put all your eggs in one basket, das hält auch hier definitiv Stand, gilt auch hier. Und ein dritter Punkt wäre vielleicht die zeitliche Perspektive. Man kennt das ja Buy and Hold, diese Merger-Arbitrage-Situation, die haben aber einen fundamental komplett anderen Zeithorizont. Da ist man schon wesentlich kurzfristiger unterwegs. Die meisten Deals dauern nur zwischen 3 und 6 Monaten. Man muss hier schon mehr handeln, auch im Portfolio, hat mehr Umschlag. Wenn man das jetzt nicht Vollzeit macht und nicht die ganze Zeit nur auf sein Portfolio starren will, dann wäre man nicht schlecht daran belassen, das lieber den Profis zu überlassen.
Verstanden, die Lektion haben wir gelernt. Was sind dann die verbleibenden Kritikpunkte an der Strategie?
Ja gut, das geht so ein bisschen mit dem einher, was ich gerade gesagt habe. Die Strategie Merger Arbitrage als Handwerk, das ist schon sehr research-intensiv. Man muss da schon einiges an Zeit reinstecken. Man muss auch das Portfolio permanent überwachen. Wie gesagt, das Portfolio kannibalisiert sich selbst die ganze Zeit. Alle 3-6 Monate schließen die Deals ab und man muss quasi Nachschub generieren fürs Portfolio. Das ist auch so, die ganz großen Gewinne, die macht man vielleicht, wenn mal die Spreads aufgehen in Marktkrisen, aber eigentlich ist die Rendite sonst bewusst unspektakulär, konstant und ja, man kann auch sagen, durchaus ein bisschen langweilig. Es ist also so, dass ein Merger-Arbitrage-Fonds, den man sich vielleicht ins Portfolio legt, der ist eher ein Basisinvestment, wenn man so will, im positiven Sinne der Bodensatz des Portfolios, auch nichts, was man sich mal taktisch irgendwie reinkauft. Also in typischer Buffett-Manier sehr unspektakulär.
Dann wagen wir auch ohne Kristallkugel einen Blick in die Zukunft. Wird Merger-Arbitrage auch in der Zukunft relevant bleiben?
Ja, das kann man absolut bejahen. Es ist ganz klar, solange es M&A-Aktivität gibt, solange gibt es auch Merger-Arbitrage-Opportunitäten, heißt quasi, solange Firmen andere Firmen kaufen. Was wir aktuell so im Markt sehen oder auch geopolitische Spannungen, eine Zinswende, Opportunitäten, die vielleicht aus der KI-Revolution kommen, all das wird auch M&A-Opportunitäten schaffen und damit dann auch wiederum Opportunitäten für Merger-Arbitrageure.
Was würde der bald 95-jährige Buffett zu diesem Podcast und vor allem zum Merger-Arbitrage sagen?
Ich hoffe mal, er wird unterschreiben, dass diese Strategie immer noch blendend funktioniert, wenn man nicht ganz so groß ist wie er und dass der beste Weg zu langfristigen Renditen eine Serie, würde ich sagen, intelligenter, kurzfristiger Anlagen mit begrenztem Risiko durchaus sein kann.
Okay, zurück zu Just Eat Takeaway als aktuelles Beispiel. Ist es privat investierbar?
Ja, aktuell allerhöchstens noch für Spezialisten. Der Zug hier ist eigentlich so ein bisschen abgefahren, weil der Deal ist quasi durch. Regulator und Käufer, die sind sich jetzt mittlerweile einig und alle Genehmigungen sind faktisch erteilt oder absolut absehbar. Heißt, dass hier nur noch ein paar Pfennige wirklich zu holen sind. Es ist allerdings so, dass andere Situationen, die frischer auf den M&A-Radar sind, die sind deutlich interessanter. Da kann man zum Beispiel in den US-Zugsektor, ja, da gibt es gelistete Unternehmen in den USA, blicken, das ist sehr spannend. Oder auch spannend finde ich aktuell im Biotech-Sektor, da gibt es einige interessante Übernahmen durch die großen Pharma-Riesen. Wer gerne Schuhe kauft oder Sneakers trägt, der kann auch da mal in die Sneaker-Hersteller, ohne jetzt Namen zu nennen, oder Sneaker-Reseller gucken. Auch da gibt es aktuell sehr spannende Konstellationen im M&A-Bereich.
Dann zum Abschluss noch, du hast Buffett ja schon vor ein paar Jahren in Omaha zum Lunch getroffen. Was ist Warren Buffetts wahres Vermächtnis aus deiner Sicht?
Ja, das ist ganz klar, dass er eigentlich quasi das Chamäleon ist und sein Vermächtnis ist, wenn man so will, seine Anpassungsfähigkeit. Der junge Buffett, der war Merger-Arbitrageur, der reife, sagen wir mal, der war Value-Investor und der späte Buffett, ja, der kaufte daneben Coca-Cola und Apple. Und seine wahre Stärke, die war jetzt nicht in einer dieser Substrategien, sondern in der Fähigkeit vielmehr, die jeweils beste Strategie für seine verwalteten Assets unter Management zu finden. Merger-Arbitrage, das hat ihn sicher reich gemacht, beziehungsweise dazu beigetragen. Value-Investing, das hat ihn wahrscheinlich berühmt gemacht. Aber wenn man so will, das Genie, das lag darin, zu wissen, wann er dann welche Strategie wechseln musste oder auf welche Strategie er wann setzen musste.
Oliver, vielen Dank für die faszinierenden Einblicke in das, ich denke mal, vergessene Kapitel der Buffett-Geschichte.
Ja, sehr gerne.
Wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Wie bequem für mich heute, denn wenn wir schon zwei Experten für dieses Thema haben, dann braucht es weniger den Moderator. Und ich habe heute interessiert zugehört, ebenso wie hoffentlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich fand persönlich, es war ein ganz toller Einblick in Warren Buffetts frühe Erfolgsgeschichte. Und wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas für Ihre eigenen Überlegungen mitnehmen. In der nächsten Folge, Ende September, haben wir Suzette Mansell zu Gast und sprechen über Lösungen in den privaten Märkten, also Stichworte Private Equity oder Private Debt. Wenn Sie mögen, hören wir uns also in 4 Wochen wieder. Machen Sie es gut.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.